Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deiner Wissensquelle rund um das Thema Cashflow oder besser auch gesagt passive, positive Einnahmen, die wir bei uns hier auch Curry nennen oder auch Recurring Revenue auf Englisch. In dem Podcast hier geht es um Aktien, Immobilien, ETFs, Fonds, Unternehmen, Money Mindset unter anderem heute, Unternehmertum, Startups, alles was es so gibt und auch Weiterbildung natürlich, ganz wichtig, ist auch das Thema der Cashflow Conference. Alles was es so eben gibt, das du benötigst, um Vermögen aufzubauen, passiv Geld zu verdienen und auch ein bisschen Freiheit daraus zu schaffen. Und das Ziel, das wir hier langfristig verfolgen, ist, passiv leben zu können. Das heißt, ein Teil deiner Kapitalerträge finanziert deinen Lifestyle. Und da beschäftigen wir uns heute mit. Und heute zu Gast haben wir Anja. Anja Blodo, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, dich mit uns über Cashflow und Immobilien zu unterhalten.
Sehr gerne. Ich freue mich riesig, dich zu sehen und wieder da zu sein.
Ja, du warst ja letztes Jahr schon bei der Cashflow Conference Volume 1 quasi dabei. Wie war das für dich damals?
Großartig. Ich finde, ihr habt einen tollen Vibe insgesamt, weil ihr sehr integrativ unterwegs seid. Wir hatten viele Frauen, viele Männer als Zuschauer, Zuschauerinnen. Und das Thema ist einfach, es wird immer wichtiger und immer mehr Leute beschäftigen sich damit. Deswegen finde ich es großartig, dass ihr die Cashflow-Konferenz ins Leben gerufen habt und dabei so entspannt und locker seid. Es ist einfach, macht richtig Spaß.
Ja, zwischendurch waren wir nicht so entspannt, aber viel Aufwand und viel, was da passiert. Ja. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war es sehr erfolgreich, was da im ersten Jahr jetzt passiert ist. Anja, vielleicht kurz für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss machen? Wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Wo bist du jetzt?
Okay, sehr gerne. Also ganz kurz, ich wohne in München, ich bin Mama und ich war 10 Jahre Anwältin. Als ich irgendwann in der Mitte der 30er merkte, so, wenn ich noch Kinder haben will und vielleicht trotzdem genug Geld verdienen will, ohne mich zeitlich aufzuarbeiten, muss ich mir irgendwas überlegen. Also war ganz normale Angestellte und habe dann eben angefangen, mich mit den Themen finanzieller Freiheit, Cashflow, Mindset und so weiter zu beschäftigen und habe gemerkt, ups, das ist ja ein Universum von Dingen, die man da lernen kann und mit denen man sich beschäftigen kann. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommen tatsächlich da Ergebnisse raus. Beim ganzen Lesen und Seminare besuchen bin ich über das Thema Immobilien gestolpert und dachte so, oh, das Thema gefällt mir, gibt große Zahlen, was ich aus dem Job gewohnt war. Und dachte ich, hey, wenn ich das doch im Job mache, kann ich doch das Thema auch machen. Und habe angefangen, meine ersten paar Wohnungen zu kaufen. Und mir ist in Erinnerung geblieben, der Moment, wo ich dachte, so krass, Frauen, viele Frauen haben eine Rentenlücke, hatte ich zu dem Zeitpunkt auch. Und dann war ich 4-mal beim Notar und das Thema Rentenlücke war gelöst. Und ich dachte so, wow, das ist aber cool. Mhm. Ich glaube, das will ich mehr Leuten sagen, vor allem mehr Frauen sagen, die eben vielfältige Herausforderungen haben in unserer Gesellschaft und wie unser Arbeitsleben organisiert ist. Und deswegen habe ich dann beschlossen, oder kurz darauf bin ich schwanger geworden. Und in der Schwangerschaft habe ich dann beschlossen, erstens, ich gehe nicht mehr zurück in meinen Anwaltsjob. Zweitens, ich mache mich selbstständig. Mhm. Und drittens, ich mache weiter Immobilien, was das Zeug hält.
Paar Veränderungen auf einen Haufen auf jeden Fall. Ja, sag mal, hat dein Anwaltsjob dir irgendwas gebracht im Hinblick aufs Immobusiness?
Ja, natürlich. Also so Sachen wie einen Notarvertrag verstehen oder was steht im Grundbuch oder wie sind einfach so steuerrechtliche Zusammenhänge, wie ist ein Bankvertrag zu lesen. Solche Sachen ist natürlich jetzt für einen Juristen viel einfacher. Oder auch, sage ich mal, mit Themen strukturiert umzugehen. Ja, das sind Sachen, wo mir das Jurastudium geholfen hat. Natürlich hilft es mir auch jetzt bei meinem eigenen Marketing, sage ich mal, weil es halt schon, auch wenn auch nicht alle Juristen einen guten Ruf haben, aber dennoch hat man noch so das Gefühl, so ja, jemand, der Jurist ist, der hat sich da noch was durchgebissen und der steht so ein bisschen für Seriosität. Und da habe ich quasi was aus meinem früheren Leben sozusagen ins heutige Leben mitgebracht und es hilft mir. Ich persönlich brauche das für mein Ego nicht, dass ich mal Anwältin war. Mhm. Mir ist das so nicht wichtig, weil ich finde, es kommt immer auf den Menschen an, dass man ein gutes Herz hat. Aber trotzdem hilft es mir natürlich.
Ich erwische mich auch dabei, wo ich dann sage, jemand ist Arzt, Jurist oder sagen wir mal, hat einen der schweren Studiengänge hinter sich gebracht, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, wo ich sage, okay, das gibt schon mal einen Respektpunkt extra. Ich glaube, die Kredibilität steigt dadurch schon, definitiv. Du hast gerade, als du von dir gesprochen hast, von vielfältigen Herausforderungen als Frau gesprochen. Ich sag mal, wenn ich jetzt auf die Immobilieninvestorenwelt schaue, sehe ich ja jetzt so bedingt viele Frauen da. Es gibt jetzt nicht so mega viele, ehrlicherweise. Das ist sicherlich systematisch schon allein bedingt. Aber bevor wir da reingehen, eine ganz kurze Frage zu deinem ersten Objekt. Kannst du uns mal vielleicht ein bisschen herunterbrechen, was das war? Was hat es gekostet? Was für eine Rendite? Wie viel Eigenkapital? Wenn du das alles noch im Kopf hast. Beim ersten Objekt ist es sehr wahrscheinlich, dass man es weiß.
Grob, ja, ich kann es tatsächlich groß sagen. Also Kaufpreis, weiß ich noch, es waren 225.000. Das war ein Zimmerappartement in München, in einem ziemlich unbedeutenden Stadtteil, aber nahe zur Tram. Ein Zimmerappartement, Rendite 4,2 oder sowas am Anfang waren es, glaube ich. Inzwischen habe ich es hochgesteigert auf 4,7, glaube ich, oder 4,8. Und das ist einfach halt ein ganz langweiliges, kleines Appartement. Das hat waldgrüne Badfliesen, ist wirklich nichts
Schön.
Besonderes an sich. Ich habe es möbliert vermietet. Und das Ding ist seither dauervermietet. Immer, die Leute reißen sich rum. Und es ist gar nichts Besonderes. Das Haus ist ein graues Haus in einer sehr langweiligen Straße, in einem sehr langweiligen Stadtteil von München. Und es verdient hervorragend Geld.
Geil und funktioniert auf jeden Fall. Dürfte in der Wertentwicklung natürlich auch seinen Dienst tun.
Ist in der Wertentwicklung hoch. Also gerade kürzlich haben wir es wieder gebraucht für eine Einwertung. Ist jetzt, wird momentan mit 290.000 geschätzt. Und das ist gerade mal 6 Jahre her.
Ja, sehr gut. Ich
Das
glaube,
heißt,
das wird
allein
auch.
die Equity, die da entstanden ist, sind so um die 60.000, 70.000. Und das ist halt wirklich die 60.000, 70.000, für die habe ich keinen Schlag getan, außer mich am Anfang getraut.
Ja, klar. Das ist, glaube ich, viel, was häufig übersehen wird, dass quasi der Investorenlohn auch häufig darin besteht, was die Tilgung da so macht, unauffällig jeden Monat über Jahre hinweg. Und wenn es halt auch mal ein paar Wohnungen mehr werden, dann wird es viel Equity, wie du so schön sagst. Wie empfindest du das grundsätzlich als Frau im Immo-Game?
Ich bin entspannt. Also ich habe für mich, das war einfach so, ich habe da damals den Schalter umgelegt, habe gesagt, das mache ich für mich und das will ich anderen zeigen. Für mich ist das wie Atmen. Das ist wie, ich bin der Fisch im Wasser. Für mich ist das was ganz Normales. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die ersten 37 Jahre meines Lebens ohne Immobilien überleben konnte. Keine
Zeig
Ahnung,
mal.
wie ich so ein unsicheres Leben führen konnte.
Du warst 37 bei der ersten Immobilie.
Ja, genau, doch 37, ja, 37 kommt hin, genau.
Das ist ganz cool, weil vielleicht sind die einen oder anderen auch schon nicht mehr 21 und denken, lohnt sich es überhaupt noch? Und ich glaube, es ist sehr, sehr motivierend auch mal zu sehen, sagen, hey, guck mal, es gibt Leute, die fangen relativ spät an und haben aber trotzdem ordentlich was erreicht, schon in der kurzen Zeit, in dem sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ich denke mal, gerade aus deiner Situation kommt, hattest du wahrscheinlich auch ein ordentliches Einkommen dann, während du angefangen hast zu kaufen, oder?
Ja klar, du als Anwältin habe ich natürlich gut verdient, aber mir war quasi, also ich saß ja quasi jahrelang auf einem guten Gehalt, aber mir war halt nicht klar, einfach mangels Finanzwissen, mangels Finanzbildung, wusste ich nicht, auf welchem Potenzial ich sitze, dass ich einfach zur Bank gehen kann und sage, hier bitte, gib mir eine halbe Million oder gib mir eine Million und damit passiv Geld zu verdienen. Also deswegen will ich das Thema halt unbedingt auch weiter vorantreiben und das mehr Frauen und auch Männern sozusagen zeigen, dass es die Alternative gibt, weil wenn man die Alternative kennt, dann kann man sich ja damit zumindest beschäftigen und sagen, ja, vielleicht löst das auch ein paar von meinen Problemen. Und es ist schade, wenn halt, und das betrifft Männer und Frauen, dass sie halt, weiß ich, in einem Job sind, wo sie unglücklich sind, wo sie ihre Kinder nicht sehen können, weil sie so viel arbeiten müssen, oder wenn sie vielleicht einen Job haben, der nicht mega gut bezahlt ist, dass sie nicht in Teilzeit gehen können, weil es uns zum Leben nicht mehr reicht. Und halt deswegen vielleicht, keine Ahnung, keine Kinder kriegen, sich trauen oder kein zweites oder kein drittes Kind mehr trauen oder Streit haben mit dem Partner oder Zukunftsängste haben. Und das muss halt alles nicht sein, wenn man halt sein Potenzial kennt, ja.
Ja, durchaus. Ich glaube auch, der Schritt irgendwie dahin und dass jemand, der Jura studiert hat, trotzdem irgendwie nicht in Kontakt mit diesen, sagen wir mal, Basic Finance Sachen kommt, das ist auch schon irgendwie ein Denkfehler im System, oder?
Das, also das fand ich gruselig, weil ich, also ich habe ein Bayern-Examen gemacht. Das heißt, ich habe sogar im zweiten Staatsexamen musste ich eine Klausur im Einkommensteuerrecht schreiben, die sogar ganz gut ausgefallen ist. Aber quasi, da war nur so in meinem Kopf der Gedanke so, boah, krass, man müsste vielleicht ein Buch schreiben, um quasi passives Einkommen zu erklären. Das Wort passives Einkommen hatte ich damals noch gar nicht quasi als Wort in meinem Kopf. Und ich dachte so, ja, aber das werde ich nie schaffen, weil so ein Buch, das ist ja so weit weg und das ist ja so eine große Leistung, das zu machen, das werde ich nie schaffen. Und dann habe ich den Gedanken für mich wieder weggeschoben. An Immobilien habe ich sowieso gar nicht gedacht. Und quasi, es war so ein bisschen so wie, eigentlich war alles vor meinen Augen, aber ich habe es nicht gesehen, dass es da ist.
Ja, also ich sag mal so, das Wort passive Einnahmen wird ja hier und da leider auch von zu vielen, sagen wir mal, shady Business Models genutzt. Aber
Das stimmt.
nichtsdestotrotz, das ist das Thema unserer Zeit irgendwie, weil ganz viele Leute sehr erpicht darauf sind, dass es halt auch einen Anteil vom Einkommen gibt, der irgendwie halt so vor sich hinläuft. Und ich glaube, es gibt viele Sachen, mit denen man das machen kann, aber wenige, die so ein Risiko-Ertrag-Verhältnis wie eine Immobilie bieten.
Sehe ich ganz genauso, ehrlich gesagt. Also ich finde auch Immobilien eine sichere Bank, wie man immer so schön sagt, weil du halt den Hebel hast. Nicht nur dein eigenes Geld arbeitet, sondern das Geld von der Bank arbeitet für dich. Plus, du gibst eigentlich noch was der Gesellschaft zurück. Du bietest Wohnraum. Wenn du ein netter Vermieter bist, freuen sich sogar die Mieter. Und du kannst eigentlich viel zurückgeben an der Stelle und trotzdem einen Win-Win generieren, wo du auch selber für dich oder die Familie was aufbaust. Und das finde ich was Schönes.
Ja, und das, was du ansprichst mit dem Hebel, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, viele verstehen das nicht so ganz und sie haben da auch eine falsche Wahrnehmung, was das Thema Schulden angeht. Ist das was, wo du mit den Leuten, mit denen du drüber sprichst, immer mal wieder konfrontiert wirst, so, ich will keine Schulden haben oder sowas?
Ja, natürlich. Also die Angst vor Schulden, die kommt immer wieder quasi in den Gesprächen auch raus, wenn wir sozusagen mit Menschen unsere ersten Gespräche haben oder schon auch schon fortgeschrittene Gespräche haben oder die schon unsere Kunden sind. Dass halt quasi so dieses Angst vor dem Schuldenmachen ist so in unserer DNA teilweise drin, dass wir da echt uns das richtig krass bewusst machen müssen, dass es nur ein Glaubenssatz, der vor allem eher Eigenheime betrifft, dass halt Schulden, dass man da schnell abzahlen muss und dass Schulden böse sind und so weiter. Und jeder hat irgendeine Story von irgendjemand aus der Verwandtschaft oder der Bekanntschaft, warum das so schlecht war, Schulden zu machen, ja. Weil wir aber halt nur so aufs Negative getrimmt sind und auf das Klein-Klein-Klein denken. Anstatt zu sagen, ja, wie kann ich denn Schulden für mich nutzen und was kann ich denn tun und wie kann ich mich vergrößern und sicherer aufstellen? Also dieses ganze, sag ich mal, Wachstumsdenken überhaupt oder dass man als Person irgendwie wächst und größer wird und sich Größeres traut, da gibt es überhaupt kein Schulfach dazu. Also weder Finanzwissen noch Mindset gibt es in der Schule und im Universitätsbereich auch nicht. So dass ja auch selbst, jetzt habe ich Jura studiert, aber ich habe auch Kundinnen, die haben BWL studiert. Also die sollten eigentlich noch näher dran sein. Und selbst die sagen so, ja, aber wie ich mich was traue oder wie ich eine Firma hochziehe, habe ich deswegen trotzdem nicht gelernt. Also Unternehmertum oder selbstständig sein zu lernen, sondern es ist eben, unser Studiensystem bereitet uns halt eher so darauf vor, brave Arbeitnehmer zu sein und irgendwie Fachexpertise zu kriegen, um für andere Menschen, die rum eine Firma haben, quasi Probleme zu lösen, anstatt unsere eigenen Probleme damit zu lösen.
Was würdest du dem klassischen braven Arbeitnehmer empfehlen, wie er quasi seine ersten Schritte da tut?
Also erstes Thema ist immer mal Kassensturz zu machen, würde ich sagen. Zu sagen, okay, wo stehe ich denn gerade? Was sind meine Einnahmen? Was sind meine Ausgaben? Gibt es Sachen, die ich vielleicht ablosen kann, die ich nicht mehr brauche? Abos auflösen? Gibt es was im Keller, was ich verticken kann auf eBay? Kann ich vielleicht mir ein vernünftigeres Auto zulegen? Wo kann ich irgendwelche Leasingraten reduzieren, Schulden abtragen und so weiter, um sich einfach gesund aufzustellen? Um dann zu gucken, okay, was macht Sinn? Kann ich schon mit Immobilien starten? Habe ich das nötige Eigenkapital dafür? Oder muss ich es vielleicht noch ansparen, indem ich mit ETF, mit Aktien was mache? Oder zum Beispiel mit einem Business was mache, um einfach loszulegen, ja? Und das ist eine Reise, da lernt man immer dazu. Also ich lerne auch immer noch dazu. Aber wirklich einfach loszulegen und zu sagen, das kann man lernen, so wie Autofahren oder Schwimmen oder irgendein Studium durchziehen. Ja, wer das alles geschafft hat, der kann auch lernen, wie man so eine doofe Immobilie kauft oder ein doofes ETF kauft. Das ist möglich.
Ja, es ist ja interessant. Die meisten, wenn mal quasi die erste Bude gekauft ist, das löst quasi den Knoten auf. Ja. Und dann geht's erst richtig los. Aber irgendwie halten sich ja schon viele vor dem ersten Kauf auf. Ich beobachte das sehr viel online vor allem, dass einfach viele Leute davon reden. Nichts gegen Coachings und Weiterbildung, aber viele Sachen machen, viel Geld dafür ausgeben, aber leider nicht so richtig in die Umsetzung kommen. Ja. Hast du irgendwelche selbstverarschenden Tricks, wie man sich da selber reintricksen kann, sodass man doch schneller in die Umsetzung kommt?
Tatsächlich loslegen einfach. Einfach sagen, sozusagen, man kann, also ich sage mal ein Beispiel, ich mache mal ein Beispiel aus dem Bereich vom Sport, ja. Zum Beispiel Schwimmen lernen, ja. Da kann man jetzt 100 Bücher über Schwimmen lernen machen und Workshops besuchen und Seminare besuchen. Da kann man 100 Sachen machen. Trotzdem kann man nicht schwimmen. Aber wenn man mal quasi ins Schwimmbad geht oder in den See geht und dann mal sich ins Wasser reintraut und mal die ersten Bewegungen macht und guckt, wie ist denn das Wasser eigentlich und so weiter, dann geht's halt los. Das heißt, die praktische Erfahrung ist mit nichts zu ersetzen und man kann halt nicht alles abkürzen. Ja, so, also quasi, man weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn dann der Darlehensvertrag vor einem liegt, wo 500.000 draufsteht. Das kann einem in der Theorie keiner abnehmen. Da muss man selber an den Punkt kommen, um zu merken, ah, ist das eine sinnvolle Entscheidung? Ich habe die Kalkulation durchgerechnet. Alles macht Sinn. I do it now. Mhm. Und das ist quasi so eine innerliche Wachstumsreise, die auch so mit emotionalen Heilungen zu tun hat. Die kann einem kein Buch und kein Seminar abnehmen. Da kann man nur selber durch. Und wenn man da halt aber quasi da halt sozusagen irgendwie schnell durch will und möglichst schadensfrei durch will, dann macht halt Sinn, sich helfen zu lassen von Menschen, die es schon selber gemacht haben. Also die selber schon mehrmals durch sind und Fehler gemacht haben. Also bei mir zum Beispiel passieren auch immer noch Fehler. Und das kennst du wahrscheinlich auch.
Erzähl
Keine Ahnung,
mal, was gibt's
Wasserschaden.
denn so, was gerade schief geht?
Ja, Wasserschaden, ja, passiert. Mietnomaden habe ich auch gerade wieder einen. Ja, shit happens. Aber trotzdem, wenn ich es jetzt in 10 Jahren betrachte, klaro, jetzt nervt mich das gerade total, dass dieser Mieter das nicht zahlt.
Ja,
Aber in 10 Jahren,
verständlich.
wenn dann die Wohnung mehr wert geworden ist und ich die Tilgung habe, dann sind die paar Monate Miete, die mich jetzt geärgert haben, die gehen in 10 Jahren im Rauschen unter und sind dann nicht mehr wichtig, ja. Und vielleicht noch so ein Mindset-Hack für den Anfang, weil du da auch danach gefragt hast, dass man sich halt nicht sagt, ja, ich muss jetzt noch das und das und das und das lernen und dann kann ich loslegen, sondern dass man sagt, ich kann jetzt loslegen, ich bin bereit, ich habe alles, was ich brauche, ich bin jetzt bereit, loszulegen.
Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ich habe meine ganze Karriere darauf aufgebaut, muss aber ehrlicherweise feststellen, dass ich jetzt an einem Punkt angekommen bin, wo einfach loslegen immer der falsche Weg ist. Es ist aber, glaube ich, sehr spezifisch, an welcher Stelle ich gerade stehe. Und wenn ich an
Ja.
der Stelle stehe, ich kaufe jetzt meine erste Wohnung oder keine Ahnung, ich eröffne mal zumindest ein Depot, um den ETF zu kaufen. Ich glaube, da kann man einfach mal loslegen, aus meiner Perspektive. Wie schätzt du das Risiko ein? Ich kaufe jetzt eine Wohnung und stelle dann fest, okay, das ist doch nichts für das Richtige für mich, weil ich denke drüber nach und sage, okay, vielleicht, ich kaufe es für 100.000, vielleicht, wenn es ganz, ganz, ganz schlecht läuft, gehe ich mit 80.000 raus. Das wäre
Ja.
für mich das Risiko, wenn es ganz schlecht läuft.
Ja. Also ich sage mal, lieber hat man eine mittelgute Immobilie wie keine, ja. Ist besser, also besser ein Deal als kein Deal zu haben. Und ich sag mal so, ich zum Beispiel persönlich, ich bin auch so ein bisschen so der Typ, ich lege eher los. Und klar, wenn es ein bisschen komplexer wird, dann kann das auch mal ein bisschen zu Irritationen führen. Aber am Anfang kann man im Prinzip auf der grünen Wiese loslegen. Und Aber sie kriegt es nur hin, eine praktische Erfahrung, das ist das eine, ja.
Ja,
Und wenn man
stimmt.
jetzt andere Sachen vergleicht, ja, da kann auch mal was schieflaufen. Auch bei ETFs kann was schieflaufen. Bei allen Dingen kann immer was schieflaufen. Man muss halt gucken, okay, wo sind Chancen, wo sind Risiken. Aber meistens geht es dann immer viel mehr gut, als man denkt.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der da ja auch sehr häufig dazu Meinung bekennt, aber viele suchen ja den perfekten Deal.
Nee, das lohnt sich nicht. Und es ist sogar mathematischer Unsinn, den perfekten Deal zu suchen, weil, also jetzt ein bisschen für die, die sich ein bisschen mit Mathe oder so auskennen, quasi der Witz ist an Immobilien, dass man ja quasi über die Zeit so eine Art Zinseszinseffekt da reinkriegt.
Ja.
Und je früher ich anfange mit Immobilien, desto eher quasi komme ich in die steile Kurve meines Graphen rein. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. In Jahr 1 bin ich noch nicht der Krösus, ja. Aber wenn ich es quasi früh anfange, kontinuierlich mache, Portfolio aufbaue, dann kann ich halt nach 10 oder 20 Jahren Ergebnisse rausziehen, die jenseits unserer Vorstellungskraft fast schon sind. Aber das muss man halt am Anfang einmal anfangen. Und es gibt immer irgendwas, sag ich mal, weiß nicht, wie du das bei dir in den letzten Jahren wahrgenommen hast. Es gibt immer irgendwas, was einen bremsen kann. Ja, keine Ahnung, die Leute warten auf. Ja, ich warte, bis die Kaufpreise runtergehen. Oder ich warte, bis die Zinsen wieder runtergehen. Oder ich warte, bis wieder mehr am Markt ist. Oder ich warte, bis der Krieg vorbei ist. Oder ich warte, bis die Bundestagswahl war. Oder bis Schneewittchen aufwacht. Aber dann wartet man halt immer. Und es geht aber nicht los. Und in der Zeit hat man
Ja.
schon Geld verdient mit einem mittelguten Deal. Der verdient schon und der Gute hat noch nicht angefangen.
Ja, tatsächlich. Gerade dieses Stacking von Kreditverträgen aufeinander macht natürlich viel aus, weil mich fragen auch viele immer, soll ich klein oder groß anfangen? Sage ich ja, wenn du es gerafft hast, so groß wie du kannst, weil
Siehst genau
2%
an.
Tilgung auf 1 Million ist halt geiler als 2% Tilgung auf 100.000.
Ja, genau.
Und dann, wenn es der nächste Schritt ist, wenn mir sagt, ja, ich will aber nicht, dann sage ich, ich kaufe jetzt halt mal eine Einzimmerwohnung und dann. Aber richtig.
Ja,
Weil ich glaube,
und
viele müssen das fühlen einmal, wie du sagst, dass es doch nicht so schlimm ist, irgendwie alles.
das ist doch nicht so schlimm ist und es ist auch nur eine Wahrnehmungssache. Ja, wenn man halt aus einer Familie kommt, wo das nie gemacht wurde, jetzt wie bei mir auch, meine Eltern haben sozusagen eine Wohnung, aber die sehen ihr eigenes Investment von vor 30 Jahren immer noch so, als hätten sie irgendwie illegale Drogen gekauft. Die fassen das so gar nicht an, so ungefähr, ja. Und wenn man halt aus so einer Familie kommt, wo Investieren und Unternehmertum gar nicht normal ist, dann hat man einfach nur kein Umfeld dafür. Und wenn man sich andersrum anschaut, sage ich immer, dass in Deutschland jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele tausend Immobilien beim Notar über den Tisch gehen, dass das für viele Menschen was komplett Normales ist. Die gehen Immobilien kaufen, wie andere Leute Lebensmittel shoppen gehen, ja. Und es ist was total Normales, es ist nicht schwierig, es ist auch in der Steuererklärung nur 2 Seiten pro Immobilie, es ist wirklich übersichtlich. Und wenn man es mal gemacht hat, dann merkt man so, ah ja, hat er gar nicht wehgetan hier. Und bei unseren Kundinnen haben wir tatsächlich so eine leichte Wahrnehmung, dass das suchtbildend ist. Also wenn die dann die erste gemacht haben, dann so, ah ja, wie viel EK habe ich denn noch? Ah, vielleicht könnte mir meine Mama noch was geben, dann könnte ich noch eine zweite oder eine dritte machen. Und das ist dann der Moment, wo ich weiß, so, die haben es jetzt gerafft und jetzt geht's Wachstum wirklich los.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Das beobachte ich auch in vielen Fällen so, dass das der Vorgang ist tatsächlich, ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wir hatten gerade eben schon mal kurz im Vorfeld zu dem Interview gesprochen, dass ihr euer Themenfeld, das ihr bespielt, ein bisschen erweitert gerade. Vielleicht willst du uns dazu noch 1-2 Sätze sagen.
Oh ja, gerne. Also das Thema ist ja, Immobilien zu haben ist ein Schritt, aber dann sind halt viele Menschen trotzdem noch in einem Job gefangen und fühlen sich da nicht gut, weiß nicht, Arbeitszeiten passen nicht oder müssen wieder aus dem Homeoffice zurück oder Chef ist doof, keine Ahnung, gibt da mal viele Gründe oder passt nicht mit der Familien- und Kindersituation. Ja. Und zu sagen, deswegen, okay, wie kann man denn noch Cashflow generieren, der relativ einfach vielleicht zu generieren ist, ohne dass man viel EK dafür braucht. Und deswegen wollen wir, jetzt in Zukunft machen wir das, dass wir Frauen halt nicht nur sagen, hey, so funktioniert Immobilien, sondern auch so, hey, so könnt ihr ganz ein bisschen quick and dirty ein Business hochziehen, was euch Geld bietet. Entweder, dass ihr den Job kündigen könnt oder reduzieren könnt oder einfach nur, um es zu haben, um Cashflow aufzubauen, um dann mit dem Cash wieder später zu investieren. Aber einfach so, dass dieser Cycle aus Geld verdienen und Geld investieren sich verschnellert.
Ja, das macht Sinn.
Wir haben halt leider dieses gekappte Einkommen, weil halt der Arbeitgeber sagt, was du verdienen kannst. Und da haben so meine Wahrnehmung immer mehr Leute einfach keine Lust mehr drauf, weil sie sich denken so, warum soll ich das tun? Warum kann ich nicht meine Grenzen nach außen verschieben?
Ich finde es interessant, ja, wir arbeiten inzwischen auch mit vielen VAs zusammen und einige von denen sitzen halt auf Bali oder in Südamerika.
Ja.
Die verdienen jetzt, keine Ahnung, 10.000, 15.000 im Monat, arbeiten aber nicht den ganzen Monat logischerweise und arbeiten auch, wann sie wollen und wie sie wollen. Ja. Machen halt das, was sie gut können. Das ist jetzt, sage ich mal, so die einfachste Form der Selbstständigkeit, wenn ich quasi meine sowieso Tätigkeit einfach selber abrechne, die ich eh mache. Das finde ich eigentlich ganz spannend zu sehen und ich beobachte auch so eine Entwicklung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das hingeht, weil auf der anderen Seite beobachte ich trotzdem, dass die meisten Menschen in der großen Masse für die Selbstständigkeit nicht geeignet sind, sondern eher irgendwas brauchen, wo sie feste Rahmenbedingungen haben und einen klaren Weg, der vorgegeben ist, versus ich suche ihn mir selber aus.
Ja, und also ja, die meisten wollen oder viele wollen tatsächlich auch sozusagen so eine Sicherheit irgendwie haben.
Ja.
Wobei ich ja immer finde, es ist eigentlich eine vermeintliche Sicherheit, weil die Sicherheit von einem Job ist exakt so lang, wie die Kündigungsfrist ist, ja. Und dann war es das mit der Sicherheit. Und wir sehen, was ja gerade auch, weiß ich, wegen KI und wegen Umstrukturierungen und so weiter auch einfach Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Und ich finde es halt eigentlich hochgradig gefährlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, zu sagen, wie könnte ich denn noch Geld verdienen, ja. Aber da wir halt weder in Schule, Studium noch als Angestellter irgendwie darüber lernen, so, weiß ich, wie melde ich selber mein Gewerbe an? Auf was muss ich in der Steuererklärung achten? Wie kriege ich Kunden? Was ist Marketing? Was ist Sales? Also Sachen, wo man halt sagt, okay, das sind so die Basics, wie man eben selber sein Sicherheitslevel erhöhen kann und damit halt ein Freiheitslevel erhöhen kann. Und ich finde, das ist halt in diesen Zeiten, die auch einfach von Unsicherheiten geprägt sind, also in Deutschland und auch außerhalb in der Welt, ich sage, lieber kann ich mir selber helfen, Geld zu verdienen, als statt, dass ich mich davon abhängig macht, dass mir ein anderer eine Aufgabe zuweist und sagt, und das ist übrigens das Limit dessen, was du verdienen kannst. Weil damit ist man immer ein bisschen am kürzeren Hebel.
Die Wahrnehmung ist, wie du sagst, die Sicherheit. Ich sehe es auch so, die größte Sicherheit ist die Selbstständigkeit, weil ich verkaufe das, was ich kann und das kann ich auch variieren und mehr Effort reinstecken. Wenn ich allerdings von der Kündigungsfrist abhängig bin, lebe ich sehr unsicher. Aber nichtsdestotrotz wollen viele diese vermeintliche Sicherheit, gell? Also es ist interessant, das zu sehen, was da passiert irgendwie. Es ist nicht ganz rational.
Es ist nicht ganz rational, aber es ist vielleicht auch nur wieder eine Prägung, wie du es halt gewohnt bist. Weißt du, wenn du, also das wie das, was ich vorher gesagt habe, wenn man nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt und wenn man halt einfach aus einer Familie kommt, wo halt alle immer angestellt waren und so, dann kennt man halt nur das, ja? Und dann, und in der Arbeitsstelle sind ja auch nur lauter Menschen, die potenziell nur eher das kennen. Und dann ist es einfach wie so eine Matrix, die sich halt immer wieder selber erhält und verstärkt. Aber man sagt so, naja, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber die lernt man natürlich nicht kennen, ja, weil ich habe einen ganz anderen Tagesablauf. Also ich bin tatsächlich örtlich, könnte ich mich komplett überall auf der Welt bewegen, aber ich habe auch ein Kind und so.
Ja.
Und das sind halt Freiheitsgrade, die ich für mich geschaffen habe, von denen halt ein normaler Angestellter nur träumen kann oder das auch nicht, doch sich noch nicht mal vorstellen könnte, dass das funktioniert und dass man sowas vielleicht innerhalb von einem Jahr hochziehen kann.
Ja, da denkt er bestimmt auch wieder an Drogendealer, dann passend zu dem Beispiel von
der Immobilie. Das muss illegal sein. Oder auch, ja. Oder halt auch, ich weiß nicht, wie es du wahrnimmst, weil halt, wenn man ein eigenes Business hat, egal was es ist, man muss halt irgendwie verkaufen. Da haben auch viele Definitiv. Leute Stress mit. So dieses, ja, aber ich mag nicht verkaufen, ich mag nicht Klinken putzen, was verständlich ist, aber selbst das kann man lernen. Also ich habe als Anwältin Sicherheit 0,0 über Sales gelernt und ich liebe es jetzt.
Weil ich aber halt gibt es irgendeine Berufung oder irgendeinen Job, wo ich nicht verkaufen muss, nachher muss ich egal wie verkaufen. Ich muss im Kundensupport mich gut verkaufen, ich muss, wenn ich was kaufen will, das verkaufen in Anführungszeichen. Also es ist ein ganz normaler Prozess, aber ist, glaube ich, auch ein bisschen negativ geprimed bei vielen einfach.
Ja. Was schade ist, weil ich finde, gerade wenn man gut kommunizieren kann, und so viele Frauen sind ja oft hervorragende Kommunikatoren,
ja.
Wenn man gut kommunizieren kann, Einfühlsvermögen hat, Leuten wirklich helfen will, dann ist man prädestiniert dafür, auch gute Dinge zu verkaufen, die halt, wenn es eine gute Dienstleistung ist oder was, ein gutes Produkt ist, warum kann man das nicht verkaufen? Ne?
Mhm. Ja, das stimmt schon. Ich finde auch, dass Frauen da meistens sich eher unterschätzen in der Realität. Ja.
Genau, dabei verkaufen Frauen die ganze Zeit und wer Kinder hat, der weiß es, denen muss man dauernd irgendwas verkaufen. So, ja, zieh jetzt die Winterschuhe an, weil was auch immer. Ja, wir verkaufen ständig und wenn es für Geld wäre, dann wäre es plötzlich irgendwie unmoralisch oder nicht richtig oder bäh oder irgendwie so. Aber warum denn?
Ja, das ist eine spannende Perspektive. Vielleicht hilft es der einen oder anderen Mutter mal, da sich Gedanken drüber zu machen. Weil die sind häufig aus meiner Erfahrung auch ganz gute Investorinnen eigentlich, weil die ein reflektiertes Risiko-Ertragsprofil haben so. Im Vergleich zu vielen Männern und das meistens ganz gut hinkriegen. Und keine Zeit, das heißt, es gleich auch sehr passiv aufsetzen.
Ja, absolut, genau.
Weil das Management wird ab ein paar Einheiten dann doch fordernder, wenn es mal ein paar Einheiten mehr werden irgendwann.
Auf jeden Fall.
Also das sind so Sachen. Wenn die Excel-Riege verlässt dann irgendwann und man auf Software umsteigen muss und dann, ja. Wir kämpfen gerade.
Ah ja, genau. Ja, aber das sind halt dann Wachstumsschmerzen, die halt dann irgendwie später kommen. Aber da wächst man hin oder wächst man rein, dass sozusagen auf dem einen kommt das nächste. Und ich finde es eigentlich was Schönes, auch wenn man sagt, oh Gott, habe ich schon wieder mit irgendwas einen Struggle oder da passiert schon wieder irgendwas Doofes, keine Ahnung, Mietnomade, Wasserschaden, whatever. Das passiert halt so lang, bis man es irgendwie gemeistert hat. Und anstatt zu sagen, ja, ich investiere schon nicht, weil ich könnte Mietnomaden haben, sag mal, ja gut, Mietnomaden kommen statistisch vor, nehme ich in Kauf, schlucke ich, fertig. Schaue ich, dass ich halt möglichst gute Mieterauswahl in Zukunft treffe, dass es nicht nochmal passiert. Und wenn man es eher als Learning und Reise begreift, dann ist das auch durchaus lustig. Und wenn man es halt nicht nur als Risiko sieht. Also so gehe ich für mich selber damit um, weil jeden Tag passiert irgendein Quatsch, wenn man Business hat oder Immobilien hat. Dauernd passiert irgendwas. Und je mehr man sich mit, sag ich mal, unvorhergesehenen Dingen oder dezentem Chaos, was auch mal passieren kann, irgendwie wohlfühlt und sagt so, ist so, wird wieder besser. Ich bleib dran, ich krieg's hin. Dann kann man ganz viel schaffen.
Ich glaube auch, dass das Gewöhnen an den Chaoszustand irgendwann auch die Realisierung mit sich bringt, dass das ab einer gewissen Größenordnung den Normalzustand einnehmen kann und es auch nur eine Gewöhnungssache ist. Hier und da tut es beim ersten Mal doch sonderbar intensiv weh, wenn man da an Grenzen gestoßen wird. Wie bitte?
Dann, was denkst du?
Ja, das ist halt, keine Ahnung, ich sag mal, jeder, der so richtig serious Business macht, der wird immer mal wieder an die Grenze der Zahlungsunfähigkeit kommen oder deutlich drüber und dann kommen schon da Momente, die Schweißausbrüche mit Schlaflosigkeit oder wenn es richtig intensiv ist, auch mal andere körperliche Reaktionen mit sich bringen und das ist was man lernt und irgendwann kommt es mal wieder und dann ist es ja nicht geil, aber auch nicht so schlimm und irgendwann kommt es wieder und es ist einfach irrelevant und ich gehe einfach durch und dann habe ich halt eine Reise da hinter mir und kann auf einer ganz anderen Ebene performen und ich glaube, diese Learnings, vielleicht haben auch der eine oder andere hat vielleicht auch Angst vor dem potenziellen Wachstumsschmerz, der mit einhergeht, was man da so gerade macht, wenn man seine ersten 7 Mehrfamilienhäuser kauft.
Ja, das ist tatsächlich. Also es ist schmerzhaft manchmal, also ich kann dir da noch komplett zustimmen, aber sich zu sagen, okay, also der Gedanke, der mir dabei immer hilft, ist zu sagen, in dem Moment, wo ich auf die Welt gekommen bin, als Baby, bin ich unbegrenzt in meinem Potenzial. Also ich kann ja alles werden. Und das kann ich aber jetzt ja auch noch. Das heißt, ich kann jetzt heute, wenn irgendein Problem zu mir kommt, kann ich immer noch sagen, ich kann doch heute oder in den nächsten Tagen die Person werden, die dieses Problem meistern kann.
ein guter
Glaubenssatz. Mir eine Lösung ausdenken, mir Hilfe suchen, keine Ahnung, meinetwegen ChatGPT nach einer Lösung fragen, ist ja egal. Aber einfach zu sagen, ich gebe nicht auf, sondern ich bin größer als das Problem und ich werde es irgendwie knacken.
Ja, einfach kurz weggekickt, das Problem. Finde ich eine gute Perspektive, Anja. Die ist ja, sicherlich
für dich. Immer wieder. Also, das ist für mich so die Essenz von Mindset irgendwie. Egal, ob es um Finanzen oder um andere Themen geht, zu sagen, so, kriege ich irgendwie hin. Weiß noch nicht genau wie, aber werde ich rausfinden und werde ich es machen.
Ja, sehr cool. Sehr spannend. Anja, wir sehen dich ja auch auf der Cashflow Conference wieder.
Ja.
In Frankfurt. Willst du ein, zwei Sätze dazu sagen, was es da bei dir zu lernen gibt vielleicht, damit der ein oder andere, der mal zuhört, noch kein Ticket gekauft hat, was du, by the way, jetzt langsamer machen solltest?
Unbedingt.
Was man da so mitnehmen kann bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also die zwei Hauptsachen, die ich einfach wichtig finde und die ich unbedingt weitergeben will, auch gerade in den Talks und auch in den persönlichen Gesprächen, ist eben Thema Immobilien, Thema Selbstständigkeit. Die beiden finde ich eben mega wichtig, um zu sagen, wie kann ich mir mein individuelles Leben basteln, das halt zu mir, meiner Familie, meinen Hobbys, meinen Wünschen, meiner gesundheitlichen Konstitution passt und zu sagen, okay, es gibt für alles Möglichkeiten, ja, für alles gibt es Möglichkeiten und dann ist es so wichtig, dass man sagt, dann gehe ich irgendwo hin, wo Leute, die es schon gemacht haben und bei der Cashflow-Konferenz sind ja ganz viele Macher und Macherinnen dabei, die bestimmte Themen einfach beackert und durchhaben und ihre tollen Tipps weitergeben können und von echten Menschen, finde ich, lernt man immer am besten. Und deswegen freue ich mich auch so auf die Cashflow-Konferenz. Also ich kann nur jedem, der hier zuhört und noch am Schwanken ist, ob er dabei sein will, kommt dazu, weil wirklich das, was man dafür bekommt, der Mehrwert, ist unbezahlbar.
Vielen Dank, ja, sehe ich auch so, ohne im eigenen Namen zu sprechen. Aber es war schon echt eine nette Veranstaltung und viele nette Menschen, war ein guter Vibe. Und das, was du gerade angesprochen hast, für alle, die noch nicht da waren, falls ihr kommt, und ihr findet jemanden, den ihr interessant findet, ihr könnt jederzeit auf jede Person, sowohl Anja, mich oder wer auch da immer noch so rumspringt, zugehen und sagen, hi, ich bin XY. Dann sagen wir hi und freuen uns und sind auch da, um angesprochen zu werden und um zu helfen, weil das Ergebnis soll nachher sein, dass einfach möglichst viele Leute irgendwie ihre Finanzen in die Finger nehmen und sagen, hey, ich mache ein bisschen was drauf, ich kaufe jetzt mal eine Wohnung pro Jahr, damit es mal ein gescheites Portfolio wird. Muss ja nicht immer tief stapeln, kann ja auch mal gleich richtig anfangen. Und ich glaube, das hilft da das Umfeld auf jeden Fall vor Ort.
Auf jeden Fall. Und sich auch nicht Angst haben nach dem Motto, ja, stehe ich da blöd da, wenn ich noch nicht so viel weiß und da sind schon lauter so Checker da. Nein, gar nicht. Jeder ist auf irgendeiner Reise, jeder hat irgendwelche Startbedingungen oder ist jetzt an irgendeinem Zwischenstand. Es gibt keine dummen Fragen, sondern wir lernen voneinander, miteinander. Und besser lernt man was, als dass man einfach nur stehen bleibt und nichts passiert, weil dann ist es in 20 Jahren immer noch so, wie es jetzt ist und das ist ja auch alles.
Schön zusammengefasst. Mein Coach sagt auch immer, es gibt keine Diskussion, sondern einen Dialog und aus einem Dialog gehen beide mit einem Plus raus. Und ich muss auch sagen, dass es mir oft so geht. Ich spreche häufig auch mit Anfängerinvestoren und häufig ist einfach, dann haben die noch so zwei, drei Swags drauf, die ich vergessen habe. So die alten Straßenhacks und dann fallen die mir wieder ein und denke ich so, ja, das könnten wir auch mal wieder machen. Das ist immer, immer ganz schön. Deswegen glaube ich, das ist immer eine Zweiseitigkeit.
Auf jeden Fall. Und also ich lerne auch täglich. Ich lerne auch von meinen Kundinnen und Kunden, die ich habe, lerne ich auch wieder Sachen. Also das ist ja ein ständiges Geben und Nehmen.
Ja, genau. Das denke ich. Also ich fühle das auch intensiv. Man muss natürlich auch die Offenheit dafür haben. Genau. In diesem Sinne, Anja, vielen Dank für deine Zeit und deine Inputs. Ich freue mich schon, dich spätestens bei der CFC wieder in live zu sehen. Vielleicht klappt es ja auch vorher schon. Und für alle die jetzt zugehört haben, gerne mal auf die Cashflow-Conference-Seite gehen und schauen, wer so alles am Start ist und ob ihr Bock habt, vorbeizuschauen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns explizit auf euch, wenn ihr noch nichts in der Investitionsrichtung gemacht habt, weil dann seid ihr noch die Babys, die noch vielleicht in der Lage sind, sie ihren Mindset ein bisschen anzupassen und zu öffnen. Falls er schon vorgeprägt ist und ihr eine feste Meinung zu allem habt, kommt vorbei und lasst sie euch wegnehmen. Das wird auch passieren. Und lasst euch bekehren von der Cashflow Conference Sekte. Die wird euch helfen, da den richtigen Weg zu finden. Es sind so viele verschiedene Menschen da mit verschiedenen Sichtweisen. Das hilft auch, weil die Anja erzählt vielleicht die eine Immobiliengeschichte, aber dann kommt jemand anderes und erzählt eine andere Immo-Geschichte. Und ihr seid da nicht eingegrenzt. Also es ist keine Veranstaltung, wo ihr eine fixe Meinung kriegt, sondern es gibt ganz viele und ihr sucht euch einfach aus, worauf ihr Bock habt. In diesem Sinne, Anja, vielen Dank.
Danke dir fürs schöne Gespräch.
Und bis zum nächsten Mal an alle, die zuhören. War super cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.